Keiner hat halt irgendwas gemacht. Irgendwann war es auch so weit, dass die Polizei kam, hat da irgendwas geschrieben an so einem Blog und dann sind die auch abgehauen. Und ich habe auch noch, während die Polizei da war, habe ich geschrien, ey, ich habe Geld. Die sind einfach abgehauen. Und dann lag ich da, haben sich langsam andere Leute auch entfernt. Und ja, dann kam irgendwann auch der Gedanke, kann das sein, dass ich jetzt hier verbluten werde?
Hey, wie schön, dass du hier heute wieder am Start bist bei den Mindful Sessions, bei deinem Podcast für mehr Achtsamkeit und Soul Power. Hier soll es heute um einen Wendepunkt gehen im Leben. Ich glaube, wir alle kennen gewisse Momente, die unser Leben nachhaltig prägen. Und ich habe mir genau hierfür einen Interviewgast eingeladen. Und zwar Dominik Spenst. Hallo, lieber Dominik.
Hi, liebe Sarah. Freut mich, dass ich hier sein darf.
Dominik, magst du dich mal kurz selbst vorstellen?
Mhm. Ja, viele nennen mich den 6-Minuten-Mann. Ja, habe ich auch so ein zwiespältiges Verhältnis zu dem Vornamen, aber ich bin Gründer des 6-Minuten-Verlags, Autor der 6-Minuten-Tagebücher. Ich bin Podcast-Host vom 6-Minuten-Podcast. Da versteht man, wo der Spitzname herkommt. Ja, genau. Ich bin Autor, Gründer, Papa. Das hat jetzt nichts mit 6 Minuten zu tun, aber nimmt auch gerade ganz viel von meiner Lebensfreude ein. Dieser Teil meines Lebens, mein Sohn ist gerade 4 geworden. Genau, im Kern machen wir Journals, eigentlich das womit wir bekannt geworden sind, das 6-Minuten-Tagebuch, das bekannteste Buch eigentlich, was die meisten Leute kennen, ist auch das einzige Journal auf der Welt, zu dem es eine Studie gibt, wo die Wirksamkeit belegt wurde. Wir haben aber auch noch ganz viele andere verschiedene Versionen rausgebracht mittlerweile. 6-Minuten-Tagebuch für Kinder, wir haben ein Schlaftagebuch rausgebracht, 6-Minuten-Tagebuch für Mamas, wo ja auch du einen ganz tollen Beitrag geleistet hast, liebe Sarah, der übrigens ganz oft gelobt wird und hervorgehoben wird. Weiß gar nicht, ob ich dir das schon mal gesagt habe. Genau, und ja, jetzt bin ich hier gelandet.
Okay, und also super Introduction, der 6-Minuten-Mann, das werde ich mir merken. Ja. Dominik, du bist heute, ja, wie du es gerade schon erwähnt hast, bekannt für Achtsamkeit. Aber nimm uns doch mal zurück zum Anfang dieser Geschichte. Mhm. Nimm uns mal zurück zu dem Moment, in dem du in Thailand warst.
Mhm.
Und was ist damals passiert?
Mhm. Ja, also auf jeden Fall ist es so, dass dieser Auslöser dafür, dass ich heute für solche Sachen bekannt sein darf, wahrscheinlich der schrecklichste Monat in meinem Leben war. Und das fing alles so ein bisschen an. Ich habe ein Auslandsstudium gemacht, war alles wunderbar, war 2 Auslandssemester in Thailand tatsächlich. Der Unfall später war dann in Kambodscha. Und ich habe dann haben 2 Leute unabhängig voneinander mir gesagt, Dominik, mach doch mal eine Reise alleine, weil ich war die ganze Zeit in großen Gruppen und die meinten, ey, das könnte dir gut tun für deine innere Balance und so weiter. Und ich habe mir gedacht, warum sagen wir das 2 Leute unabhängig voneinander? Da muss was dran sein. Ich habe die auch gefragt, hatten beide sehr unterschiedliche Gründe dafür, aber 2 Leute haben anscheinend intuitiv gespürt, dieser Kerl sollte mal Zeit alleine verbringen, sozusagen. Habe ich gemacht. Long story short, ich saß im Flieger nach Vietnam, war da eine Woche in Vietnam und bin dann rüber nach Kambodscha mit einem Boot rüber und kam dann an einem Hostel da an, im Süden von Kambodscha. Kampot heißt das. Überall sympathische, hübsche, gut gelaunte Menschen in Hängematten. Jemand hat Gitarre gespielt, anderer meditiert. Also so ein richtiges, alles easy, alles gut Paradies. Und so habe ich mich auch gefühlt, alles wunderbar. Bin dann zu einem Rollerverleih und habe dann jemanden getroffen, Australier, Mitte 20 war das. Der meinte, ey, was hast du vor? Ich habe gesagt, ich will zu einer Aussichtsplattform fahren, so eine halbe Stunde von ihr. Und er hat dann gesagt, du, kann ich vielleicht mitkommen? Und dann sind wir quasi beide zusammen losgefahren zu dieser Aussichtsplattform. Und er meinte dann irgendwann zu mir, du willst du vielleicht vorfahren? Also er ist die ganze Zeit vorgefahren, du fährst ein bisschen schneller. Und dann haben wir halt gewechselt sozusagen. Ich bin vorgefahren und alles wunderbar. Ich habe den Dschungel um mich herum genossen. Echt eine wunderschöne Landschaft. Also kann jeder mal googeln, Kampot, Kambodscha. Echt wunderschön. Und dann auf einmal bin ich an eine Kreuzung angekommen, also eine Stelle, wo es einfach matschiger wurde und ich ziemlich abbremsen musste. Und er ist mit vollem Tempo hatte wahrscheinlich vor, an mir vorbeizurasen, ist in mich reingerast. Und du kennst wahrscheinlich diese Aufklapprasten, die man hat in Rollern so hinten. Und er hat quasi mit dieser Raste mein Bein aufgespießt, sozusagen. Und ja, ich bin dann durch die Luft geflogen, habe mich echt etliche Male überschlagen. Der Australier ist glücklicher gestürzt, hat sich dann hingestellt, hat mich angeschaut und hat Fahrerflucht begangen. Also er ist dann quasi weggefahren. Und genau, dann lag ich da, mitten im Nirgendwo von Kambodscha. 35 Grad in der prallen Sonne. Mein Körper war voller tiefer Schürfwunden, die man alle auch noch teilweise an meinem Arm jetzt noch sehen würde und an meinen Beinen auch. Meine Wade war komplett zerfetzt, also so zerfetzt, dass man quasi die Knochen sehen konnte. Und was das Schlimmste war in dem Moment, war, dass ich meinen Körper unterhalb des Bauchnabels nicht fühlen konnte. Also schlimmst war auch gut, weil quasi dann Schmerz ausgeschaltet war. Aber ich konnte quasi nichts mehr bewegen unterhalb des Bauchnabels und war sozusagen deshalb komplett hilflos. Und dann hat sich da einfach so ein Schwarm von Fliegen gesammelt über dieser Wunde, die wirklich gespritzt hat, wie verrückt. Und ich bin immer wieder in Ohnmacht gefallen, daran erinnere ich mich noch. Und erstmal war ich alleine, nach einer Zeit kamen dann aber irgendwie Einheimische drumherum, haben sich die Szene angeschaut. Werde ich nie vergessen, zwei von denen, die hatten solche riesigen Handys. Ich habe mir gedacht, warum haben die da so riesige Handys? Haben wirklich meine Wunde dann gefilmt und also die konnten auch kein Englisch. Das waren Einheimische aus Kambodscha. Und ich habe halt geschrien wie am Spieß, ne? Bitte helf mir und keine Ahnung, was alles auf Englisch versucht. Und keiner hat halt irgendwas gemacht. Ich war irgendwie schockiert, wie kann das sein? Irgendwann war es auch so weit, dass die Polizei kam. Also irgendjemand muss die Polizei gerufen haben. Die Polizei kam an, hat da irgendwas geschrieben an so einem Blog, das werde ich auch nie vergessen. Und dann sind die auch abgehauen. Und ich habe auch noch, während die Polizei da war, habe ich geschrien, ey, ich habe Geld. Also das Wort Money müssen die erkennen. Ich hatte irgendwie, weiß nicht, $400 oder sowas in dem Roller drin, in so einem Fach da. Die sind einfach abgehauen. Und dann lag ich da, haben sich langsam andere Leute auch entfernt. Und ja, dann kam irgendwann auch der Gedanke, kann das sein, dass ich jetzt hier verbluten werde? Also ist es eine Möglichkeit, sozusagen? Ich habe dann kein Zeitgefühl mehr, ehrlich gesagt, weil ich auch ständig, wie ich schon gesagt habe, in Ohnmacht gefallen bin. Weiß gar nicht, wie oft. Und irgendwann, nach der gefühlten Ewigkeit, kann eine halbe Stunde gewesen sein, kann 45 Minuten gewesen sein, spüre ich, wie jemand von hinten meinen Kopf hebt und sagt, wie heißt du? Und ich sage Dominik und er sagt, hi Dominik, ich bin Doug. Ich schaffe dich hier verdammt nochmal weg, aber du musst aufhören, auf dein Bein zu schauen. Und genau, Doug hat mich dann gerettet. Die Story wird dann auch irgendwie total absurd, weil es natürlich ein kambodschanisches Krankenhaus war und alles nicht so war, wie man sich das in Deutschland vorstellen würde. Aber hätte Doug mich an diesem Tag nicht gerettet, würden wir vielleicht beide jetzt gerade nicht reden, weil ich wahrscheinlich ziemlich sicher verblutet wäre. Und ja genau, zurück zu deiner Frage. Das ist eigentlich der Anfang der Geschichte gewesen. Es folgten dann 16 Wochen im Krankenhausbett und 12 Operationen und die ständige Ungewissheit, ob mein Bein amputiert werden soll, weil das nicht sicher war. Genau, da mache ich mal einfach einen Punkt. Das war auf jeden Fall der Anfang.
Krasser Shit, sage ich mal so. War das in diesem Moment der absoluten Hilflosigkeit? Mhm. Also wenn Doug nicht gekommen wäre, wärst du wahrscheinlich heute nicht hier. Und du lagst da stundenlang und ja. Keinen hat es wirklich interessiert. War das erste Mal, dass du so einen Moment der absoluten Hilflosigkeit hattest? Und was hast du da gedacht? Was hast du da gefühlt, wenn es keine Sicherheit gibt. Und du weißt, wenn jetzt nicht jemand kommt und sich meiner annimmt, dann war es das. Und auch davor ja die Enttäuschung zu haben, der Australier, der begeht Fahrerflucht, die anderen, die hier waren, sind auch wieder weggefahren. Also in dieser Hilflosigkeit auch noch die Erfahrung zu machen, die Leute interessiert es nicht.
Eben, die Frage wurde mir tatsächlich schon oft gestellt und es geht so ein bisschen gegen die Erwartung, die man eigentlich hat, also zumindest meine Erinnerung, ich glaube, die ist auch irgendwo verfälscht einfach in der Zeit, weil ganz viel Überlebensinstinkt ist. Die meisten erwarten immer, dass man dann irgendwie eine Wut hat, also eine Wut auf den Australier. Der hat mich dann im Prinzip, könnte ja sagen, zum Sterben liegen lassen, auch wenn das mit Sicherheit nicht Intention war. Oder dass ich einfach Todesschmerzen hatte, aber ich habe nie an nichts von beiden Erinnerungen, also weder Wut noch Todesschmerz, weil so Schmerz habe ich da gar nicht gefühlt. Ich wurde, als ich abgeholt wurde, haben die mich versucht, in so eine Rikscha reinzuwiefen. Ich habe ja damals irgendwie 86 Kilo gewogen und total bewegungslos, also ich konnte nicht mithelfen. Und dann bin ich an dieser Rikscha, an so einem Metallding hängen geblieben. Mein ganzer Rücken hat sich aufgerissen. An den Schmerz erinnere ich mich, aber an den Schmerz vorher vom Liegen und vom Unfall gar nicht mehr. Die Erinnerung, die ich habe, sind primär so Überlebensinstinkt-Gedanken, sowas wie, ey, du schaffst das schon, du musst ins Krankenhaus, du musst dafür sorgen. Also ich habe ja echt lange Zeit viel geschrien auch. Ich habe vor den Einheimischen geschrien, ich habe bei der Polizei geschrien, ich habe es versucht ein bisschen ruhiger, ich habe es versucht irgendwie lauter und zwischendurch irgendwie auch in Ohnmacht gefallen und so weiter. Ich erinnere mich auch viel daran, dass ich an meinen Opa und meinen Onkel gedacht habe. Die sind beide relativ kurz vorher gestorben. Das waren so... Ich hatte so einen Ring damals zu der Zeit mit den 6 wichtigsten Personen meines Lebens eingraviert. Das waren Mama, Papa, Dennis, mein Bruder und meine Eltern und meine Oma, mein Opa und quasi mein Onkel. Und 2 von diesen 6 sind gestorben in den paar Monaten vorher. Und ich musste irgendwie ganz viel auch an die beiden denken. Also das waren immer Leute, die mir Mut gemacht haben, die mir Selbstvertrauen geschenkt haben. Und irgendwie war ganz viel, vor allen Dingen am Anfang, war so, ey, ich schaff das und für euch und irgendwie solche Gedanken. Das hat sich dann halt irgendwann zum Ende gemischt, als ich irgendwann gemerkt habe, ey, ich liege da jetzt gerade alleine. Da kamen dann so ganz komische Gedanken, dass ich gedacht habe, ey, also ich habe eigentlich die ganze Zeit versucht, das wegzudrücken, dass es sein könnte, dass ich hier sterbe. Das habe ich irgendwie so einfach, ja, einfach weggedrückt. Das kann nicht sein, das lasse ich nicht zu, den Gedanken, auch wenn das irgendwie da war. Genau, dann viel mehr erinnere ich mich gar nicht. Also wirklich so ein Mix aus Überlebensinstinkt und irgendwie Erinnerungen an meinen Opa, meinen Onkel, zwischendurch auch meine Eltern gedacht, was würden die denken und so weiter, ja.
Und als du dann im Krankenhaus warst und du ja ganz lange gar nicht wusstest, ob du überhaupt mal wieder laufen kannst und dein Bein amputiert wird, wie war diese Zeit? Weil ich stelle mir das so vor, okay, erst ist vielleicht so eine Erleichterung und auch eine Dankbarkeit. Ich habe überlebt, ja. Aber dann die Angst, dass ich vielleicht mein Bein verliere und die Sorge darum, das erzeugt ja auch wieder neues Gedankenkarussell. Und diese Unsicherheit, die du dann nach dem Unfall, als du auf der Straße gelegen hast für Stunden, hat sich dann ja quasi, könnte man sagen, ausgedehnt auf Wochen und Monate, wo du nicht wusstest, hey, wie geht's hier eigentlich weiter? Wie war die Zeit und wie hast du da mit dir selbst gearbeitet?
Ja, schöne Frage. Also ich finde vor allen Dingen schön an der Frage, dass du auch diesen Punkt der Unsicherheit hervorhebst, weil das ist, glaube ich, eine der wichtigsten Sachen. Das kann man nicht nachvollziehen, bis man es erlebt hat. Es ist die eine Sache, wenn dir jemand sagt, du kannst nicht mehr gehen oder ab der und der OP wird so sein, aber es ist die andere Sache, wenn man die ganze Zeit in der Luft hängt. Das war ja bei mir so ein bisschen in Phasen. Ich lag erstmal in Kambodscha im Krankenhaus und da habe ich quasi fast gar keine Erinnerungen, weil da wurde ich so mit Morphium zugeballert, dass ich einfach fast alles vergessen habe. Es sind nur noch so Bruchstücke im Kopf und da musste ich ja irgendwie nach Deutschland. Und es war die ganze Zeit diese Hoffnung, das hat überhaupt niemand in Frage gestellt, weil mich hat ja jetzt nicht irgendwie ein deutscher Experte analysiert. Ich dachte die ganze Zeit, ich bin in Deutschland, eine OP, vielleicht 2 und dann ist alles wieder easy, so nach dem Motto. Aber dann kam ich quasi in Deutschland an und dann war es erstmal in Deutschland noch viel schlimmer als in Kambodscha, weil es erstmal hieß, das ist jetzt die erste OP. Ich dachte so, was, die erste? Was denn für erste? Ich dachte jetzt eine OP und dann ist das geklärt. Und das zweite Schlimme war, dass ich da den Entzug von diesem Morphium hatte. Und der Entzug von dem Morphium war 1000-mal schlimmer als alles, was ich jemals in meinem Leben schmerzmäßig erlebt habe. Das war permanent, weil die mich da so zugedröhnt haben in gewisser Weise in Kambodscha. Und in Deutschland gibt es halt Regularien, da kriegst du einfach, also die haben mir quasi was gegeben, was irgendwie ein Krebspatient bekommen würde, der Todesschmerzen hat oder jemand, der irgendwie starke Verbrennung hat oder so. In Deutschland ist halt ganz klar, wir geben dir das nur zu dem Grad und das war es sozusagen, weil der Schmerz an sich ja gar nicht mehr so akut war. Das war super schlimm, also das war einfach nur krass. Und darüber hinaus kam dann noch quasi, das hat sich dann so alles gemixt, dass die erste Nachricht war, du, es kann sein, dass dein Bein amputiert werden soll. Und dann kamen auch noch so ganz viele beziehungstechnische Sachen dazu. Zum Beispiel, dass mein bester Freund, der in der Zeit, der wohnte auch mit mir damals in meiner Heimatstadt Paderborn, mit dem habe ich vorher 4 Jahre verbracht. Und da habe ich eigentlich gedacht, der wird jetzt für mich da sein. Aber es war genau das Gegenteil. Der hat sich einfach zurückgezogen und kam, wenn dann nur mit mehreren Leuten. Also da kam ganz viel irgendwie auf einmal. Und ich bin dann ehrlich gesagt in so ein Loch gefallen, zum ersten Mal überhaupt in meinem Leben, weil ich mir gedacht habe, also ich hatte überhaupt nichts von den Sachen, die ich irgendwie haben wollte, um glücklich zu sein. Also irgendwie, das hat mich nur schlecht geredet sozusagen. Und dann kam irgendwie so ein bisschen, der Wendepunkt für mich war meine Oma, ein Besuch von meiner Oma, weil meine Oma schon so ein bisschen pummelig, wie man sich so eine russische Oma vorstellt halt. Und die kam dann halt ins Krankenhaus und die hat super extrem abgenommen. Weil die einfach eine reale Angst hatte, dass sie quasi mich auch noch verlieren würde. Sie hat ja ihren einzigen Sohn verloren, das war ja der Onkel, von dem ich gesprochen habe, kurz vorher, und ihren Mann, also schlimmer geht's quasi gar nicht. Und ich war ihr erster Enkel sozusagen. Und da hat sich dann bei mir so ein Switch aufgetan. Also da war bei mir, okay, hör jetzt mal auf hier, du kannst zwar keine Wunderheilung herbeizaubern, aber du kannst genauso wenig die Leute noch mehr belasten. Und dann bin ich einfach ins Tun gekommen. Dann bin ich ins Recherchieren gekommen, habe über positive Psychologie sehr viel recherchiert, bin dann auch ins Thema Dankbarkeit gekommen, was, ne, vorher war das für mich so Kalenderspruch und Oma, Weisheit und so weiter. Und auf einmal bin ich da auf Studien gestoßen, die nachweisen, Dankbarkeit bringt das und diese Übung bringt das. Und dann bin ich einfach angefangen auszuprobieren. Ich habe mir einfach täglich die Frage gestellt, wofür bin ich dankbar? Also im Prinzip waren es 2 Fragen. Und zwar, wofür bin ich dankbar und wem habe ich heute was Gutes getan? Also total kontraintuitiv, ne? Du hast ja gerade am Anfang auch gefragt, wann kam da Dankbarkeit in den ersten Monaten? Also gar nicht, denn ich war dafür nichts dankbar. Es war einfach, Junge, du bist am Arsch, da gibt es nichts zum Dankbarsein. Das war meine Perspektive vorher. Und ich habe mir angefangen, diese Fragen zu stellen, jeden Tag diese eine Frage beantwortet und habe es gar nicht so richtig gemerkt, dass sich Dinge geändert haben. Ich habe es einfach über Kommentare von außen gemerkt. Ne, weil Leute quasi zu mir gesagt haben, hey Dominik, du hast voll die gute Laune. Was ist passiert? Lief die OP gut? Oder weißt du jetzt, dass du dein Bein nicht verloren hast oder so? Und das war halt gar nichts derartiges. Es war einfach nur, dass sich meine Einstellung verändert hat. Und das haben die Leute halt einfach gemerkt. Ne, ich habe durch diese Fragen einfach so viel gesehen, was gut war, dass meine Familie noch da war. Da waren so viele Leute beim Krankenhauspersonal, die so nett zu mir waren. Das war so krass einfach. Da war die Putzfrau, hat mir irgendwelche afrikanischen Gerichte da gekocht, was sie gar nicht machen musste. Der Chefarzt hat sich dann um 10 Minuten mit mir unterhalten, was er gar nicht. Also da war so viel, was ich auf einmal gesehen habe, dass ich total da in dieses Thema positive Psychologie und so weiter abgetaucht bin. Also ich bin quasi untergetaucht in das Thema. Ich habe auch parallel meine Masterarbeit damals geschrieben und das ist so richtig in den Hintergrund gerückt, hat mich gar nicht mehr interessiert. Meine Eltern waren auf jeden Fall besorgt, dass ich jetzt quasi meine Karriere auch noch fallen lassen würde in der Zeit. Und im Prinzip war alles, was passiert war, dass ich mir so eine kleine Routine aufgebaut habe und diese 2 Fragen eigentlich beantwortet habe. Und das war auch eigentlich, war das so ein bisschen auch schon die Geburtsgeschichte von allem, was danach kam. Also genau diese zwei Fragen.
Ich finde es so interessant, weil du hast gesagt eben, hey, ich lag da und alles, was mich sonst glücklich gemacht hat, was ich brauchte, um glücklich zu sein, war nicht mehr da.
Ja.
Also du bist komplett zurückgefallen auf dich selbst. Da war ja auch selbst Hoffnung oder der nächste Urlaub, den man planen kann, ja, oder was auch immer es ist, Routinen, die man sich schafft, um irgendwie glücklich zu sein, Ablenkungen im Außen, Konsum, nichts.
Ja.
Das war ja auch keine Zukunftsprognose da. Das heißt, du bist komplett auf dich selbst zurückgeworfen worden und hast da dann eben dich selber wieder rausgezogen durch diese zwei Fragen. Jetzt weiß ich und deswegen schätze ich dich als Kollege auch so sehr. Ich weiß, du bist auch nicht jemand, der sagt, ach Mensch, und wenn du Dankbarkeit und Achtsamkeit praktizierst, dann ist alles nur wie auf einer so einer rosa Wolke, ja, also diese toxische Positivität. Und ich finde oft das kritisch, so das Leben ist immer für dich, obwohl es natürlich immer für uns ist. Aber in dem Moment selber, wenn ich jetzt zu dir gekommen wäre und gesagt hätte, ach Dominik, das Leben ist immer für dich, dann hättest du gedacht, Alter, was willst du von mir? Ich liege hier und weiß nicht, ob mein Bein amputiert wird. Trotzdem war es für dich, weil all das ist daraus gewachsen, was vielleicht niemals gewachsen wäre. Aber die Frage kommt mir jetzt gerade ganz spontan. Was würdest du jemandem raten, der dieser Situation ist, in einer ähnlichen Situation, und es kann ein Unfall sein, es muss nicht ein Unfall sein, es kann eine Trennung sein, es kann ein Verlust von einem geliebten Menschen sein, ein Todesfall, es kann der Verlust des Jobs sein, es kann ein finanzieller Verlust sein, was auch immer es ist, wenn man da gerade sitzt, Verlust der eigenen Gesundheit und denkt so, ey, ich weiß jetzt gerade nicht, wie es weitergeht. Da in diese Selbstwirksamkeit zu kommen, was du ja letztendlich gemacht hast.
Ja.
Hast du da irgendwas? Ich finde immer, den Leuten dann in der Situation zu sagen, ach, das Leben ist immer für dich, ist so, was willst du mir damit jetzt sagen?
Ja, ich finde es total schwer, weil ich glaube, es gibt zwei Stadien in solchen Ereignissen. Also immer, wenn irgendwie was auseinanderbricht, es gibt einmal das Stadium, wo du halt einfach dich suhlen willst sozusagen oder wo das auch gesund ist und das solltest du machen quasi. Und da ist auch, glaube ich, ist viel gesünder, wenn man da nur irgendwie, wenn Leute einem dazuhören und wenn man einfach Raum hat für die Gefühle und einfach ja sich im Scheiß suhlen kann, fällt mir irgendwie nichts anderes ein. Ich glaube, das muss einfach, der Teil muss da sein und ich glaube, wenn andere Leute den die ganze Zeit versuchen zu unterdrücken, dann kann man das nicht überspringen auf unnatürliche Weise. Ich glaube, der Teil muss auf jeden Fall da sein. Meine Einstellung, aber die Einstellung ist jetzt vor allen Dingen auch im Nachhinein, ist das wirklich so Bruchstellen im Leben, kann man es ja nennen. Also da bin ich wirklich ich bin der festen Überzeugung, das Leben zerbricht manchmal, damit wir aus den Bruchstellen heraus über uns hinaus wachsen. Da glaube ich ganz, ganz fest dran. Also die Bruchstellen lernen uns viel, viel mehr, wenn du offen bist für die Learnings, als irgendwie alles andere. Die Sachen, die ich aus positiven Ereignissen gelernt habe, so fürs Leben, ne, da reicht eine Hand wahrscheinlich. Aber die Sachen, die scheiße laufen, da kommt ja sozusagen irgendwie die Weisheit raus. Also schau dir mal jede Beziehung an, die du hast. Auch, ne, wenn man jetzt als Zuhörer sich gerade denkt, was ist denn ein konkretes Beispiel? Nimm doch mal die Beziehungen, die du gerade in deinem Leben hast, die Tiefe haben. Das sind doch immer die, die durch einen Dreck mal gegangen sind, wo irgendwas nicht Gutes passiert ist oder so. Also ich kann zu niemandem sagen, der ist ein guter Freund von mir, wenn immer alles Friede vor der Eierkuchen war, weil die Leute zeigen eh erst ihr Gesicht, wenn es mal nicht Friede vor der Eierkuchen ist. Und ich glaube, das ist einfach, das bezieht sich auf alles. Ja, die tiefsten Beziehungen, die besten Ideen, der größte Sinn. Das ist, glaube ich, immer das Ergebnis von etwas, was irgendwie zusammenbricht sozusagen. Das ist sehr kognitiv auf jeden Fall. Und das bringt dir vielleicht nichts, wenn du gerade dich in der Scheiße suhlen musst sozusagen. Gleichzeitig muss aber irgendwann halt dieser Turning Point kommen. Also was meine Eltern mir mal gesagt haben, und das ist in meinen Augen total Quatsch, ist dieses Zeit heilt alle Wunden. Also ich glaube, Zeit heilt gar nichts. 0,0 gar nichts. Ich habe halt damals immer gedacht, hey, wie kann das denn sein? Bei mir sind so gewisse Dinge, da ändert sich ja gar nichts. Aber wenn du da nicht reingehst, ändert sich auch gar nichts. Also Zeit heilt gar nichts, nicht die Zeit heilt alle Wunden, sondern das, was du mit der Zeit machst. Und das muss halt irgendwann eine bewusste Entscheidung sein. Du musst halt irgendwann bewusst sagen, hey, die Scherben von dem, was hier gerade zerbrochen ist im Leben, was auch immer, das kann eine Scheidung sein, das kann eine Verletzung sein, was ich gerade hatte, das kann eine Jobkündigung sein, das kann sein, ist ja vollkommen egal was, irgendwie einen Bruch im Leben. Ich nehme diese Scherben und ich schmelze die irgendwie zusammen zu was Neuem. Das muss irgendwann als Entscheidung kommen. Man sieht das ja auch ganz gut in der Forschung für posttraumatische Traumata zum Beispiel. Nicht jeder wandelt das ja in was Gutes um. Und jetzt kann man sagen, nicht jeder hat die Fähigkeit, das umzuwandeln. Mein Glaube ist, ganz klar, dass das in jedem von uns steckt. Man muss das nur entscheiden. Das heißt auch nicht, dass es beim ersten Mal funktioniert. Es heißt nicht, dass es sofort in der ersten Woche funktioniert. Und es heißt auch nicht, dass wenn du Dankbarkeit übst, dass du direkt die fühlst. Das ist halt ein Prozess. Du musst halt quasi, ne, das war ja auch ein Prozess, dich in die Scheiße reinzurücken. Du musst den Prozess, du musst dich ja reinwühlen. Weißt du, du bist ja nicht, oder sagen wir anders, man oftmals ist es ja im Leben so, dass eine Sekunde einen in die Scheiße rücken kann, aber es ist eigentlich nie so, dass eine Sekunde einen da rausholt. Es ist ja dann immer eher ein längerer Prozess. Und ich glaube, dieser Prozess, der steckt in jedem von uns. Das ist einfach nur eine bewusste Entscheidung, die man treffen muss. Ey, es kann sein, dass das bei manchen Leuten 2 Jahre Therapie sind und whatever. Es kann sein, dass das bei manchen ist Dankbarkeitstagebuch führen und darüber irgendwie einen Perspektivwechsel bekommen. Ich glaube, da gibt es keine One-Size-Fits-All-Lösung. Was aber für alle zutrifft, ist, glaube ich, das ist eine bewusste Entscheidung. Das kommt nicht zu dir. Du, wenn was zerbricht, du musst es dir holen sozusagen und du musst es wahrscheinlich dir 10-mal versuchen zu holen, wenn es nicht direkt klappt.
Ja. Sehe ich genauso. Selbstwirksamkeit da reinkommen und zu sagen, hey, ich nehme wieder, das Leben hat mich in den Kofferraum meines Lebens geschleudert. Ich sitze jetzt gerade nicht mehr hinterm Steuer, aber irgendwann zu sagen, ich krabbel jetzt raus aus diesem Kofferraum und ich rutsch vom Beifahrersitz wieder auf den Fahrersitz und leg die Hände ans Lenkrad und mach was da draus. Ja. So, ja. Jetzt hast du, du hast die Dankbarkeit dann für dich entdeckt, praktiziert, was ja die Grundlage letztendlich ist, auch für dein heutiges Schaffen. Also du hast Millionen verkaufte Bücher. Du bist Unternehmer, du hast ein großes Team, das du leitest. Mhm. Und jetzt hast du vorhin gesagt, hey, ich war im Krankenhaus und alles, was mir irgendwie mich glücklich gemacht hat, ist weggebrochen. Mhm. Also du warst auf dich selbst zurückgeworfen, hast da diese Achtsamkeit für dich entdeckt. Jetzt bist du ja nicht dann hin und hast gesagt, boah, ich führe jetzt hier ein Aussteigerleben, weil ich brauche nur mich. Ne? Mhm. Du hast ja auch Bock, Unternehmer zu sein. Da haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen. Mhm. Du stehst also voll im Leben. Und wie sieht denn diese Achtsamkeit, wenn auf einmal wieder ganz viel drumherum passiert, was uns auch ablenkt, nicht nur in deinen Büchern aus, weil das ist klar, sondern wie sieht sie für dich als Mensch aus?
Ich glaube, erstmal muss ich eine Mini-Korrektur machen, weil ich bin tatsächlich schon ausgestiegen in gewisser Weise damals. Ich wollte ja Wirtschaftsprüfer werden sozusagen und ich habe dann damals gesagt, weißt du was, ich mache jetzt so ein Buch und ich rechne damit, das war schon optimistisch, ich habe gesagt, ich rechne damit, dass ich so 600 Euro im Monat damit verdiene. Und dann muss ich 3 solche Bücher machen und wenn ich das geschafft habe, dann kann ich immer ein halbes Jahr in Manila wohnen, ein halbes Jahr in Bangkok, ein halbes Jahr da und so weiter. Also das war die Grundidee, mit der ich da reingegangen bin. Ich habe noch nebenbei so ein bisschen was anderes gemacht, eine Klimmzugstange entwickelt und so weiter. Also nicht nur auf das eine Pferd damals gesetzt, nicht nur auf das 6-Minuten-Tagebuch. Aber das war die Grundidee. Es hat mich halt in das Unternehmertum relativ organisch zurückgezogen, weil es war dann so, das 6-Minuten-Tagebuch kam raus. Relativ schnell wurde klar, ey, du brauchst irgendwie coole Bilder von dem Buch, brauchst du jemanden, der dir grafisch hilft, du brauchst jemanden, der ein bisschen Marketing macht und so weiter. Und ich habe dann irgendwie eine Werkstudentin eingestellt und noch eine Person und das Unternehmertum kam sozusagen daraus. Und zu deiner Frage quasi, so, zur Achtsamkeit im unternehmerischen Alltag. Das war dann alles auch von mir auch noch meine Unternehmenskultur, die ich aufbauen wollte oder dann mit meiner Frau zusammen ja auch, war alles eine Kontrareaktion gegen das, was ich vorher erlebt habe. Also ich habe ja vorher quasi erlebt, High Performance, Banking, Frankfurt School of Finance and Management und alles geht nur um Zahlen und Perform und so weiter. Das ist auch schon eine ganze Weile her. Da war das noch nicht so in mit Achtsamkeit und positiver Psychologie in Unternehmen. Da gab es das quasi gar nicht. Und man sagt ja, wir lernen uns oft genau das, was wir selbst am meisten lernen müssten. Und Achtsamkeit auf der Arbeit musste ich definitiv lernen und habe das quasi bei uns dann auch im Extrem implementiert einfach im Alltag. Also alles war wirklich so eine Kontrareaktion. Wir haben im Verlag nicht über Marge oder Gewinn gesprochen im ersten Jahr, sondern nur über Mehrwert. Also das stand an der Tafel, wenn jemand Gewinn oder Marge gesagt hat, dann musste der eine Packung Gummibärchen kaufen. für die anderen im Team. Ja, also so extrem war das quasi. Irgendwann kam natürlich die wirtschaftliche Realität und Copycats und whatever, aber so war es damals. Leute, die bei uns da reingekommen sind damals ins Unternehmen, die haben gesagt, ey, fühlt sich an wie ein tibetanischer Garten oder so, wie so ein Hippiehaufen. Wir sind da alle rumgelaufen mit Jogginghosen und keine Ahnung was. Das war so ein bisschen eine übertriebene Version von Achtsamkeit, so viel draufpacken, wie es irgendwie nur geht. Und vieles von den Sachen machen wir heute auch noch, aber es ist im Laufe der Zeit ein Aussiebungsprozess einfach stattgefunden. Es sind jetzt nicht mehr nur Leute im 6-Minuten-Verlag, die nur Freunde sind, und die Leute, die bei uns arbeiten, sind hoffentlich nicht mehr alle nur da, weil sie meditieren wollen den ganzen Tag und sich die ganze Zeit Botschaften der Wertschätzung schreiben wollen, sondern da ist einfach so ein Zirkel gekommen, wo wir einfach irgendwann sagen mussten, ey, wir müssen jetzt professionell werden. Wir können jetzt hier nicht, das sind nicht 15 Freunde, die miteinander arbeiten. Natürlich ist man mal mit Leuten auch befreundet, aber das ist irgendwie auch ein Business. Und da wurde ich so ein bisschen hingezwungen wieder, dieser Unternehmer zu werden und auch mal auf Zahlen zu gucken und so weiter. So 2 Jahre oder so konnte ich das wirklich abwenden. Das ist wirklich nur immer Mehrwert ging. Denn wir haben in unseren Newslettern, der 6-Minuten-Newsletter, in den ersten 2 Jahren, der ist jeden Mittwoch rausgegangen, da haben wir unsere Produkte nicht mal erwähnt. Da sollte es nur Mehrwert geben. Mehrwert, Mehrwert, Mehrwert. Du kannst natürlich auch einen Mehrwert geben, wenn du deine Produkte erwähnst, weil deine Produkte geben ja auch Mehrwert. Aber wir waren so weit entfernt von sowas, bloß kein Marketing. Das Marktumfeld hat sich auch so geändert. Da waren wir ja damals ja fast alleine und Leute haben es einfach gekauft, weil es da war. Jetzt sieht es ja ganz anders aus. Aber ich glaube, das ist so mein Hauptlearning gewesen, dass diese ganzen achtsamen Methoden, ich kann dir gerne auch ein, zwei erzählen noch, die sind schön und gut und die sind wichtig und die sind auch Kern der Philosophie und die sollten auch in allen Unternehmen irgendwo einen Platz finden. Aber die ersetzen nicht, wenn du nicht im Kern von deiner Arbeit motiviert bist. Du musst halt im Kern, musst du sagen, ey, ich habe Bock aufs Produkt, ich habe Bock aufs Team, ich bin in meinen Stärken. Und wenn das nicht der Fall ist, dann kannst du so viel meditieren, wie du willst und Botschaften der Wertschätzung rechts und links schicken. Das bringt nichts. Das haben wir halt auch schmerzhaft auch gelernt im Laufe der Zeit, weil ich es anders erwartet habe damals. Aber so war so ein bisschen das Learning. Ich glaube, eine Sache, die ich richtig am eigenen Leib erstmal lernen musste, ist, dass dieses Dankbarkeit im Tagebuch aufschreiben ist nochmal was anderes als Dankbarkeit im Unternehmenskontext anzuwenden. Weil ich kann dir eine Story dazu erzählen. Wir waren mit einer Mitarbeiterin, waren wir nach Feierabend in einem Restaurant und da gab es uns, glaube ich, so ein Jahr oder so. Und da meinte ich zu ihr, da waren wir so 10 Leute oder so, habe ich gesagt, wir müssen aufpassen, dass die Leute nicht so genügsam werden. Wir dürfen jetzt hier nicht zu viel loben und nicht zu viel Wertschätzung, sonst werden die alle zu genügsam und wollen gar nicht mehr leisten und so. Und jetzt könnte man sagen, du weißt doch, dass Dankbarkeit wichtig ist. Aber in dem Kontext habe ich es dann anscheinend noch nicht verstanden. Dann meinte sie zu mir, wie ist es denn bei dir, wenn dich jemand lobt? So, bist du dann auch demotiviert? Oder wenn dir jemand Wertschätzung zeigt? Und ich meine, ja klar, dann bin ich entspannter. Da meinte sie, gib doch mal ein Beispiel. Ja, und dann ist mir eingefallen, bei meiner Business-Coaching, ich bin damals bei meiner Business-Coaching angefangen, um wieder in dieses Business-Thema reinzukommen. Die hat mich gelobt und die meinte, du Dominik, bist derjenige, der Klient ever, seitdem ich das mache, der die Meetings am besten vorbereitet. Und das war bei mir direkt so, oh, shit. Die hat mich da gelobt, wurde ich genügsam? Ne, genau das Gegenteil. Ab dem Punkt hatte ich die Identität. Ich bin der Typ, der die Dinge immer gut vorbereitet. Jetzt habe ich die noch besser vorbereitet. Und ne, also diese Message dahinter ist so, dass Wertschätzung quasi nicht bremst, sondern eher bewegt und motiviert. Und das musste ich auch erstmal für mich verstehen. Und das im Unternehmen einzubauen, war auch gar nicht so leicht, weil du darfst natürlich nicht bei jedem Schmarrn loben sozusagen, aber Wertschätzung muss trotzdem immer Teil der Kultur sein, weil das, glaube ich, einfach, es funktioniert nicht ohne, weil das der größte Motivator einfach ist, den du brauchst auf der Arbeit. Ja, das war jetzt eine lange, lange Antwort auf deine Frage.
Aber eine schöne Antwort. Ich danke dir. Und wie gehst denn du damit um bei dir selber? Weil ne, Unternehmertum, Leben, Familie, Frau, Kind, Angestellte, Weihnachtsgeschäft.
Ja.
Das ganze Ding, wenn es das Tempo anzieht, wenn der Druck steigt, wenn du abends mal im Bett liegst und denkst, scheiße, so und nicht loslassen kannst den Tag, was machst du?
Ich glaube, da gibt es so ein bisschen verschiedene Ebenen, je nachdem, wie groß der Stress und wie groß der Druck ist. Wenn es einfach nur ist, dass mich gerade irgendwas, dass ich irgendwas mache auf der Arbeit, worauf ich keinen Bock habe, dann reicht es bei mir auch schon total oft, zu was zu wechseln, was Spaß macht. Das ist bei mir fast immer Content. An einem Skript schreiben für einen 6-Minuten-Podcast, an einem Buch arbeiten, an irgendwas Content-mäßigen, irgendwelche Inhalte, die ich nach außen gebe. Das reicht manchmal schon, aber manchmal weiß ich auch, es reicht auf keinen Fall. Da ist es bei mir eigentlich fast immer irgendwas mit dem Körper. Also man, im Englischen sagt man ja, emotion is changed by motion, also ne, indem du deinen Körper, oder wenn du dich bewegst, bewegt sich dein Gefühl. Das ist ja relativ, stell dir vor, du bist irgendwie im Stau oder sowas und regst dich total auf oder du regst dich gerade total auf über irgendeinen Fehler, der passiert ist. Das findet ja im Körper statt und da kannst du dir ja mit rationalen Argumenten, da passiert ja nicht viel. Weißt du, wenn ich mir jetzt sage, oh ja, ich muss doch jetzt eigentlich dankbar sein, dass ich überhaupt das mache oder so. In dem Moment bringt mir das gar nichts. Das regt dich eher noch mehr auf. Das, also die Erkenntnis musste ich auch ganz gut mit meiner Frau haben, weil wir das total oft zu dieser Unterhaltung hatten. Ja, sei doch dankbar und so. Und denkt man sich so, ja, fuck it in dem Moment. Ne? Juckt mich gerade nicht so. Ich will jetzt hier gerade, ich bin gerade sauer oder so. Und ich gehe dann meistens eher in den Körper. Also in den Körper heißt, ich wechsle einfach kurz die Location, gehe weg vom Schreibtisch, trinke einen Kaffee oder gehe kurz auf den Balkon oder so. Was ich auch gerne mache, ist einfach in die Weite gucken mal. Also ein Panoramablick ist ja wissenschaftlich auch nachgewiesen, dass das quasi beruhigt. Ne? Kennst du, wenn du mal ans Meer geguckt hast oder einen Bergblick oder so und du brauchst ja kein Panorama dafür, du brauchst einfach nur irgendwie einen Weitblick, das beruhigt dich quasi schon automatisch. Sowas mache ich gerne. Atemübungen vielleicht auch manchmal, wenn ich weiß, ich kann jetzt mich nicht unbedingt bewegen, weil du kannst ja auch nicht jedes Mal spazieren gehen oder so oder jetzt in den Gym gehen oder so, ne? Weil das sind so für mich die Ultimatumlösungen. Wenn es wirklich richtig, wenn ich richtig gefangen bin in was, LKW ist hängen geblieben für unsere Bücher und wir können keine Bücher verkaufen für 2 Wochen und wir haben eigentlich keine Schuld daran gehabt, dann muss ich spazieren oder dann muss ich in den Gym. Weil, also das ist dann wie so ein kompletter Reset. Aber wenn es einfach nur ist, ich merke gerade, ich bin unter Druck oder so, dann reicht es auch vielleicht, ein bisschen Atemübungen zu machen. Ich weiß nicht, ob du Psychological Sigh kennst, dieser physiologische Seufzer. Andrew Huberman erzählt ja sehr viel davon. Dieses, also du atmest einmal tief ein, dann so ein kleiner Atmer nach und dann ausatmen. Also das mache ich relativ oft, also auch nacheinander, hilft mir total oft auch schon. Ja, aber ich glaube, die Grundregel für mich, wenn ich im Stress bin, ist eher, ich komme da eher am Körper raus, als irgendwie mit Rationalität oder so. Wie ist es bei dir? Womit holst du dich da am Essen raus?
Also auch über den Körper, weil ich genau die gleiche Erfahrung mache über den Geist. Der Weg ist einfach komplexer, ne? Diese Stelle zu finden, wo ich den Automatismus unterbrechen kann oder das Festhalten unterbrechen kann. Deswegen gehe ich auch über den Körper. Ich mache auch ganz viel mit dem Atem und der Stimme tatsächlich, habe ich gemerkt, dass mir das auch total gut tut und Körper schütteln und auch Gym tatsächlich. Ich gehe gerade, also ich gehe in den letzten 2 Jahren wirklich 4-mal die Woche ins Gym, aber einfach, weil es mir so gut tut, in Bewegung zu kommen. Und ich hatte eine Zeit lang, da habe ich ganz schlecht nachts geschlafen und da habe ich mir so eine Visualisierungspraxis tatsächlich etabliert, weil nachts aufstehen wäre dann ein bisschen schwierig gewesen, weil dann das überlegst du dir 10-mal, ne?
Ja.
So. Und da hat mir die Visualisierung total geholfen, da dann in einen Schlafrhythmus wiederzufinden. Aber sonst, ich finde auch, der Körper ist einfach die Stelle, wo ich am schnellsten die Unterbrechung, die Musterunterbrechung schaffen kann.
Mhm. Ja. Was hast du da visualisiert nachts? Einfach irgendwie einen schönen Ort oder sowas? Oder?
Ich habe mir einen schönen Ort visualisiert, aber dann ging es wirklich, ich habe mich ganz viel, das hört sich jetzt dark an, aber es ist es gar nicht, mit der Vergänglichkeit auseinandergesetzt. Und dadurch, also wirklich mit der Vergänglichkeit des Lebens, mit diesem, okay, was soll das hier eigentlich alles? Ne? Weil wenn ich mich damit auseinandersetze, dann ist es auch, also wenn damit alles in Ordnung ist und ich so ein höheres Konzept für mich habe, dann ist auch hinterher das Meeting, vor dem ich vielleicht jetzt gerade Bauchschmerzen habe, nicht mehr so wichtig. Ne? Aber in einem positivsten Sinne. Ja. So dieses the bigger picture sehen.
Mhm.
Ne?
Also wow, das machst du dann nachts. Also,
ja, das, Das ist krass. Zum Beispiel auch eine, es ist, eigentlich ist es sogar, wenn du in manchen Richtungen im Buddhismus guckst, ist genau das, das, worüber du, ja, also es ist eine Disziplin, in der du da jahrelang meditieren kannst. Ohne das ist es überhaupt nicht dark, ne? Also ich denke jetzt gar nicht daran, oh, ich sterbe jetzt irgendwann oder oh, ich bin jetzt 45 und ne? Nein, es ist auch nicht, dass ich das Leben nicht liebe, im Gegenteil. Mhm. Aber dieses, was wir ja so ganz oft sagen, also ich halte so oft an so Kleinigkeiten fest, Dominik, wie du gerade gesagt hast, also das mit dem LKW, ne, kannte ich bei meinem Kartenset genau das gleiche, LKW war weg. Und ich so, ehrlich, Weihnachtsgeschäft fängt jetzt an, solche Sachen. Oder Konflikte miteinander. Ich bin so jemand, ich halte das dann so in meinem Kopf fest und spiele das gedanklich durch, wenn dann am nächsten Tag erst das Meeting ist, was ich dann sagen könnte, was es überhaupt nicht besser macht. Ich kann es einmal gedanklich durchspielen, okay, aber danach wird es nicht besser. Ne? Danach werde ich einfach nur, raubt es mir den Schlaf und wenn ich dann wirklich in diesem Meeting sitze, kriege ich keinen Satz raus oder stammel ein bisschen, weil ich einfach total übermüdet bin. Ja. Und so eine Visualisierung, was wir ja auch immer sagen, ne, das große Ganze sehen, als ich das angefangen habe zu etablieren, das hat auch wirklich lange, lange gedauert. Also ich spreche hier von einem Jahr. Ne? Mhm. Da habe ich das gefühlt, was sonst ein gedankliches Konzept ist, an das ich mich erinnern muss. Ja, es ist alles nicht so wichtig. Ja, das ist etwas, da muss ich ja in meinen Gedanken mich ständig dran erinnern und mir das irgendwie schönreden, weil ich weiß es ja auf kognitiver Ebene, aber ich fühle es halt nicht. Deswegen bringt mir das dann wenig. Das ist sowieso alles mit Achtsamkeit, finde ich. Es ist wichtig, Dinge zu wissen. Und ich finde auch toll, dass zum Beispiel bei ganz vielem auch jetzt die Neurowissenschaft vieles belegt, ne? Also zum Beispiel das, was Meditation mit unserem Gehirn macht und so weiter und so fort. Aber wenn ich nicht meditiere und das nicht fühle, bringt mir das gar nichts.
Naja, so. Also ich finde den Fühlen-Punkt auch so wichtig, weil da auch ganz viele Missverständnisse entstehen. Es geht ja auch, also beim Thema wissenschaftlich fundiert, ich sage ja immer, dass wir wissenschaftlich fundiert sind und so weiter, und dann sagen ja auch manche Leute mal, ja, aber es gibt ja auch da niemanden, für den das nicht funktioniert. Auf jeden Fall, wissenschaftlich fundiert heißt ja nur, dass es der beste Beweis ist, gerade in dieser Welt, die wir haben, wo jeder jeden Schmarrn erzählen kann, dass eine größere Gruppe von Leuten das als funktionierend beschrieben hat oder dass es bei denen im Gehirn funktioniert hat, muss es halt trotzdem fühlen. Ne? Das ist halt, also gerade für so diese Dinge, die einem irgendwie rausbringen. Du hast jetzt ja gerade beschrieben, du sagst, so dieses größere Ganze sehen, das kann dich beruhigen im Schlaf zum Beispiel. Bei mir ist zum Beispiel ganz anders. Sobald ich kognitiv werde, wenn ich zwischendurch mal wach werde, also über irgendwas logisch nachdenke, dann komme ich gar nicht raus, weil dann bin ich in kognitiven Schleifen, egal wie positiv das Thema ist. Ich komme nur so raus über so Vorstellungen von was schön. Ich irgendwie ein Haus auf Teneriffa, auf dem wir waren, dann gehe ich da spazieren oder stelle mir irgendwie vor, wo ich noch, bevor ich vor meinen 19 OPs am linken Bein, wie ich da Basketball spielen konnte und keine Ahnung was. Also, und das Gleiche ist es ja auch mit Journaling, ne? Also, viele Leute sagen, ey, ich schreibe da meine Dankbarkeit auf und spüre das nicht. Ja, okay, dann bringst du dir auch gar nichts. Du musst an einem Punkt kommen, wo du es spürst. Weißt du, wenn du beim herabschauenden Hund nur auf die Uhr guckst die ganze Zeit, dann ist es vielleicht einfach nicht deine Yoga-Übung. Dann musst du vielleicht irgendwie was anderes machen. Ich glaube, das ist ein Punkt, der so in diesem ganzen Coaching-Leben, in dieser ganzen Self-Help-Bubble, nenne ich es mal, der ist ein bisschen unterbetont. Das ist einfach, es geht am Ende nur darum, ob man es fühlt oder nicht, weil über die Emotionen gibt es ja nur einen Effekt und nur weil irgendwas kognitiv korrekt und nachgewiesen ist, bringt dir das am Ende des Tages quasi, ja, nichts.
Nichts, absolut. Bin ich sowas von bei dir und ich finde auch Achtsamkeit, ich hatte ja so lange irgendwie auch so eine Aversion gegen den Begriff, ne? Also, und dann ist mir aufgefallen, dass ich ja den Podcast so genannt habe, ne? Von der Achtsamkeit und Soul Power. Ja. Aber ich fand diesen Begriff immer so trocken, ne? Es ist aber ganz oft so. Im Deutschen hört sich was so mittelmäßig an, im Englischen Mindfulness schon wieder was ganz anderes. Mhm. Bis ich für mich erkannt habe, es ist natürlich überhaupt nichts Trockenes, ne? Und Achtsamkeit ist eben eine gefühlte Erfahrung. Und es ist eine Herz-Körper-Geist-gefühlte Erfahrung. Und deswegen, ja, unterstreiche ich alles, was du gesagt hast. Wenn wir es nicht fühlen, dann bringt es uns nichts. Und ich glaube, dass dann auch oft so eine Schwelle, so die Toleranzschwelle ziemlich niedrig ist, ne? Weil jetzt höre ich ja, alle machen dankbar, praktizieren Dankbarkeit auf eine gewisse Art und Weise, zum Beispiel durchs Journaling. Ja, und bei mir ist es gerade nicht so. Dann probier dich einfach aus mit anderen Sachen. Du musst nicht, vielleicht ist einer einfach nicht dein Weg. So,
ja, ja.
Ne? Und das finde ich ganz, ganz wichtig. Und ich finde auch, gerade in unserer Bubble, wo jeder irgendwie immer sagt, so, ja, mein Weg ist der richtige. Es gibt keinen. Wir können Tools mitgeben. Keiner hat die erfunden, so von uns. Ne? Wir können die mitgeben, aber so dieses, hey, wenn du so machst, dann garantiere ich dir das, finde ich immer schwierig. Wie siehst du das?
Ja. Sehe ich exakt genauso. Ich meine, wir kennen ja alle die, ich nenne es jetzt mal schwarze Schafe oder die Leute in der Branche, von denen sowas kommt. Das ist einfach nicht nachhaltig. Also, ich glaube, egal wer irgendwie irgendwas garantiert, verspricht, das haben wir bei uns auch schon von Anfang an sehr ernst genommen, dass wir diese Versprechen quasi nie geben. Ne? Das 6-Minuten-Tagebuch zum Beispiel, auch das habe ich ja erwähnt, dazu gibt es ja zum Beispiel diese Studie, aber die Wirksamkeit ist bestätigt durch eine Studie, heißt ja nicht, dass es wirkt bei dir zu 100%, sondern sagt einfach nur, dass es bei einer ganz großen Zahl von Leuten gewirkt hat sozusagen. Und ich glaube, was einfach total wichtig ist, bei allem, was du machst, ich glaube, der Kontext ist wichtiger als die Übung an sich fast. Also du kannst ein und dieselbe Dankbarkeitsübung, also erstmal gibt es 100 verschiedene Dankbarkeitsübungen, du kannst ein und dieselbe Übung in einem Kontext mit einer Person, die du total liebst und whatever, kannst voll geil sein, oder genau mit der Person bist du gar nicht offen für was Neues. Du kannst es in dem Raum voll fühlen oder in dem anderen Raum nicht fühlen, im Urlaub fühlen und nicht im Urlaub fühlen. Also ich glaube, der Kontext ist das, was total oft vergessen wird, dass das eine Rolle spielt, für egal was du machst. Ne? Dass man, glaube ich, also da haben die Leute auch, muss man auf der anderen Seite sagen, oft eine relativ kleine Toleranz gegenüber den Nichterfolgen, wenn es mal nicht klappt. Ich habe es jetzt einmal irgendwie reingeschrieben und dann habe ich es nicht gefühlt oder so, und dann bringt mir nichts die Übung oder so. Ich glaube, das ist so ein bisschen untergenutzt, der Tipp des Kontexts einfach, weil alles ist ja, Alex, alles ist am Ende des Tages Kontext, weißt du?
Ja, absolut. Danke dir dafür. Letzte Frage. Wenn du den Moment in Kambodscha auf der Straße, als du da lagst, in einem Satz beschreiben müsstest, was wäre der Satz und was hat er dich übers Leben gelernt? Was hat er dir beigebracht? Dieser Moment.
Also den Moment da verknüpfen mit einem Satz fällt mir schwer, aber ich glaube, wenn ich so diese größten Learnings in einem Satz fassen müsste, dann wären es zwei Sätze. Ich habe ja eben beschrieben, dass ich diese beiden Fragen beantwortet habe. Wofür war ich dankbar und wem habe ich was Gutes getan? Und das war damals noch, als das 6-Minuten-Tagebuch rauskam, habe ich da relativ viel Kritik auch für bekommen, für dieses wem habe ich was Gutes getan, weil es war so, hey, ich will doch das für mich machen und ich mache das doch jetzt nicht für andere und Selfcare und so weiter. Und ich glaube, hinter sowohl Dankbarkeit als auch anderen was Gutes tun, stecken so zwei widersprüchliche Wahrheiten, die in meinen Augen zwei der schwersten Wahrheiten überhaupt sind, aber so in meinen Augen auch irgendwo der Kern von Weisheit. Und die kann man kritisieren und durchspielen beide, aber die sind beide in meinen Augen einfach so Wahrheiten. Das eine ist, je dankbarer du für das bist, was du jetzt hast, desto mehr bekommst du, wofür du dankbar sein kannst. Das ist ja kontraintuitiv, weil man könnte auch sagen, okay, dann werde ich genügsam. Und das andere ist, je mehr du gibst, desto mehr bekommst du auch. Und das ist auch kontraintuitiv, weil du kannst ja sagen, du vom Geben, dann habe ich halt gar nichts mehr am Ende. Und ich glaube, so diese beiden Sachen, die liegen halt sehr, Dankbarkeit und Geben liegen halt sehr nah beieinander, weil es ist auch nachgewiesen, dass die Dankbarkeit dafür, wenn andere dir Dankbarkeit geben, die den höchsten Effekt überhaupt hat sozusagen, also die sind sehr nah beieinander. Aber ich glaube, das sind so die Hauptlearnings, die ich gemacht habe. Genau diese beiden Sachen. Und die muss man wieder, man muss die fühlen, damit man sie versteht sozusagen. Aber ich glaube, dass ganz, ganz viele Probleme im Leben sich genau daraus ergeben, dass man diese beiden Wahrheiten nicht so richtig anerkennt. Ne? Wir leben ja, wenn wir einfach mal dieses Dankbarkeitsding nehmen, wir leben ja in einer Gesellschaft, die uns immer sagt, ey, wenn das dann, weißt du, wenn ich den Kredit bezahlt habe und wenn ich dann den Balkon noch gemacht habe, wenn ich geheiratet habe, wenn ich erstes Kind habe, zweite, dann bin ich glücklicher. Ne, aber es ist ja quasi ein Endlos. Du verschiebst ja den Horizont einfach, die Horizontlinie nur nach hinten. Und es ist nie das Glück, an dem du sozusagen irgendwie ankommen kannst oder die Erfüllung. Und das Paradoxe an Dankbarkeit ist ja, du kannst es jetzt schon fühlen sozusagen. Also du musst nicht erst warten, bis du von irgendwas genug hast, genug Freunde oder Freude, genug Selbstvertrauen oder Selbstliebe oder jetzt bin ich genug. Du kannst es jetzt schon fühlen und gleichzeitig bringt das ja, weil du die Taschenlampe änderst, mit der du aufs Leben blickst, mehr in dein Leben, weil du siehst ja quasi mehr davon. Ne? Du siehst vielleicht mehr die zwei Freundinnen, die dir gut tun oder den einen Arbeitskollege und auf einmal gibt's mehr davon. Du fokussierst dich auf Stress, dann kommt auch mehr Stress in dein Leben. Du fokussierst dich auf das, was nicht stressig ist und bist dafür dankbar und dann ist es auf einmal unstressiger. Ne, das ist ja so super paradox, aber super wichtig. Und oder vielleicht mal umgekehrt gefragt, bevor ich dieses je mehr du gibst, desto mehr bekommst du auch irgendwie erklären würde. Glaubst du denn, dass die beiden Sätze stimmen? Glaubst du, das sind Wahrheiten?
Ja. Ich glaube es 100%, weil jetzt mal weg von den Konzepten, ne? Ich glaube, alles, worauf wir unsere Aufmerksamkeit richten, wird mehr, wie du gerade gesagt hast. Wenn ich meine Aufmerksamkeit auf Stress oder Konflikt richte, dann wird das mehr, weil das einfach mein Fokus, meine Energie verschlingt, umgekehrt aber positiv genauso. Wenn ich es auf andere Dinge setze, werden die mehr auf positive und wir sind nun mal so geprimed, dass wir eben eher auf Gefahren, auf Negatives unseren Fokus richten. Deswegen müssen wir unserem Gehirn quasi den Impuls geben, Mensch, richte doch mal was anderes in den Vordergrund. Ja? Was Positives und ich glaube auch, umso mehr wir geben, umso mehr bekommen wir. Und es ist schwer, manchmal das zu glauben, weil ja, natürlich in einer Zeit wie dieser jetzt auch gerade, wo viele Menschen, glaube ich, auch wenig haben, ne? Aber ich bin der festen Überzeugung, weil ich einfach auch der festen Überzeugung bin, jetzt gar nicht, also auch in meiner Arbeit sehe ich das, aber ich sage jetzt einfach mal als Sarah Privatperson, in 45 Jahren, wo ich auch eine Menge ausprobiert habe und natürlich viele Ambitionen und Ziele hatte und auch immer noch habe. Ich glaube, ich werde immer jemand sein, genauso wie du. Aha, ich darf mich jetzt aber nicht darauf ausruhen. So, ne? Ich habe halt Bock, Sachen zu machen. Aber das Wichtigste ist Liebe. Ich würde sogar sagen, Liebe ist für mich ist fast noch wichtiger als Gesundheit oder es ist gleich wichtig. Und alles andere ist Bonus. Und das kommt von einem Menschen, der wirklich sehr, also ich bin absolute Perfektionistin. Ich will Dinge bewegen, aber das Wichtigste ist Liebe und nicht, dass ich Liebe bekommen muss, weil ich etwas für jemanden tue, sondern weil ich merke, dass ich einer Person dadurch Liebe zeigen kann und ein schönes Gefühl bei der Person auslösen kann, für sie.
Na?
Es macht mir zum Beispiel auch gar kein, ich kaufe mir selber gar nichts. Ich bin nicht in Mode interessiert, interessiert mich alles nicht. Nicht, dass es schlecht wäre, wenn jemand sich dafür interessiert. Ich interessiere mich einfach für andere Dinge. Aber ich würde mir selber nie, also ich brauche diesen Konsum nicht, aber wenn ich jetzt merke, ich kann jemand anderen mit einem Geschenk, und es kann auch was Gekauftes sein, es muss ja nicht mal selbst gemacht sein, eine Freude machen, ey, dann habe ich richtig Bock. Dann bin ich so, okay, ich gehe jetzt ins Geschäft und suche das aus. Und weil ich einfach weiß, die Person freut sich darüber.
Ja, kann ich gut nachempfinden. Das musste mein Schwiegervater erstmal an mir verstehen. Wir haben relativ oft, ich arbeite jetzt weniger, als ich früher arbeite. Ich habe echt früher fast nur gearbeitet, ein paar Jahre lang. Haben wir sowas gemacht, wie zum Beispiel irgendwo ein schickes Haus gemietet für 2 Wochen oder so. Und ich wusste eigentlich schon, dass ich arbeiten muss die ganze Zeit sozusagen. Und die waren aber die ganze Zeit unterwegs. Und er war dann irgendwie erstmal beleidigt, weil er meinte, warum machst du das denn überhaupt? Aber so ein bisschen, wie du es gerade mit dem Geschenk beschrieben hast, das gibt mir einfach schon oder hat mir mehr als genug schon gegeben, dass ich das quasi für die möglich machen konnte, dass die da die Zeit genießen können und auch mit Neo, der war da damals noch ganz jung, durch die Gegend tuckern kommen und so weiter. Kann ich sehr gut nachempfinden. Ja, was glaube ich auch nochmal, was wirklich spannend ist bei diesem, je mehr du gibst, desto mehr bekommst du auch, ist, je dankbarer du für das bist, was du schon hast, desto mehr bekommst du, das kann man noch logisch erklären. Bei dem, je mehr du gibst, desto mehr bekommst du auch, kann man schon in Diskussionen sich verfangen, sozusagen, weil das ist wirklich was, was so kontraintuitiv ist und schwer zu erklären, weil du kannst ja auch sagen, hey, ich kann jetzt irgendwie all mein letztes Hemd geben, sozusagen, was habe ich denn davon? Dann habe ich doch quasi gar nichts mehr. Aber es ist ja nicht die Grundaussage dahinter. Das soll ja natürlich in rationalen Grenzen sein. Es geht ja viel eher darum, auch auf Dinge zu geben, die jetzt gar nichts kosten. Ne? Zuhören kostet ja nichts. Irgendwie mal ein Lob kostet nichts. Anderen Leuten Dankbarkeit zu zeigen. Also voll viele Dinge kosten ja quasi gar nichts. Und ne, dann kann man natürlich erklären, man kann natürlich sagen, hey, das kommt dann manchmal zurück, manchmal aber auch gar nicht, ne? Aber das ist ja egal. Ich glaube, das ist einfach so ein, man kann es Karma nennen oder wie auch immer. Ich glaube, es ist eine sehr wohltuende Wahrheit, wenn man die einmal internalisiert hat. Aber das kann ganz schön schwer sein, weil die kognitiv, mathematisch nicht so richtig aufgeht.
Genau, weil wenn man es nämlich nachrechnen würde, dann wäre es ja auch wieder falsch.
Ja.
Ne? Weil es ist ja kein Tauschgeschäft.
Ja.
Und auch da, weil wir jetzt eben auch schon so über die eigene Bubble gesprochen haben, weil ich das oft sehe, wenn jetzt Leute über, ja, du musst die Fülle in dein Leben lassen und Geld in dein kommt zu dir, wenn du halt Geld ausgibst und so, ne? Und es ist so, Bro, ehrlich? Nein, weil ne, es geht ja nicht darum, wenn ich jetzt was für jemanden mache, dass ich mir dann erhoffe, ja, die Person macht dann auch was für mich und die kauft mir dann auch was und dann kommt das ja in mein Leben. Nein, es geht um das Gefühl, was so reich ist, wenn man jemandem eine Freude macht, einfach zu sehen, dass ich von jemandem für einen Moment das Leben schöner machen konnte.
Ja.
So, oder erhellen oder wie auch immer. Ja, nicht, weil ich so toll bin, sondern einfach, weil ich an die Person gedacht habe. Und es geht mir doch genauso, wenn jemand mir, weiß ich nicht, weil er weiß, hey, Sarah hat heute wenig Zeit und ich koche ihr was. Das ist das schönste Geschenk.
Ja.
So.
Auf jeden Fall.
Genau.
Ja, ich hab so eine schöne Unterteilung von meiner Frau vor ein paar Tagen gehört. Sie meinte, sie hat irgendwo so einen Post gesehen, da hat jemand gesagt, es gibt Taker, das sind die, die mehr nehmen, als sie geben. Es gibt Giver, das sind die, die mehr geben, als sie nehmen. Und es gibt Matcher. Matcher sind quasi die, die versuchen, das ganz genau zu matchen. Also die sagen, hey, okay, du gibst mir 10 Euro, dann gebe ich dir eigentlich auch genau 10 Euro beim nächsten Mal. Du hast mir das geschenkt, dann schenke ich dir quasi genau das. Ich glaube, die Grundaussage dahinter ist auch, dass es eigentlich kein Matcher nur sein kann, weil Matcher ist ein bisschen zu wenig. Matcher ist zu sehr, da fehlt irgendwas. Es muss eigentlich schon sein, man muss damit konform sein, mal mehr zu geben, als man bekommt. Und dann muss man halt auch ganz, ganz langfristig irgendwie davon ausgehen, dass es zurückkommt. Aber es da auch nicht davon abhängig machen, ne?
Ja, aber ich denke auch, dass auch nur so Beziehungen funktionieren. Also denk an die Beziehung mit deiner Frau. Ne? Also stell dir mal vor, ihr würdet die Beziehung jeden Tag so führen, dass jeder 50% geben muss, damit ihr auf 100 kommt. Ja, das wird nicht funktionieren, weil mal hast du nur 10 und deine Frau hat 90 und mal umgekehrt. Und mal habt ihr beide nur 20%. Und man muss irgendwie gucken, wie komme ich jetzt, na, wie kommen wir als Team dadurch? Nicht, was kannst du mir geben, sondern wie kommen wir zusammen hier durch. Deswegen glaube ich auch, dass so diese Matcher-Energie in allen Bereichen wahrscheinlich auch unzufrieden machen kann, weil du immer mit der Erwartungshaltung reingehst, okay, was kriege ich jetzt? Oder ich gebe dir auf keinen Fall zu viel.
Ja, also wo ich zum Beispiel ganz schön sehe, das ist jetzt ein plastisches Beispiel, was mir gerade einfällt, ist zum Beispiel sowas wie Kooperation einfach. Mhm. Wenn ich mir angucke, die Art von Kooperation, die wir machen, wo wir ganz klar im Fokus setzen, ey, wir wollen eigentlich so viel geben, wie wir irgendwie nur können, sozusagen, um die Erfahrung so positiv wie möglich zu machen, da kommt meistens von der anderen Seite auch irgendwas zurück, was du gar nicht erwartet hast, wo du dir eigentlich denkst, auch vielleicht, wenn es nicht direkt in dem Moment ist, vielleicht hörst du es über Ecken, vielleicht kommt es erst ein Jahr später oder so, aber dann merkst du meistens, das kommt auch irgendwie zurück. Da ist es halt relativ direkt. Aber wenn du es jetzt auf der Straße irgendwie jemandem was gibst oder mal jemandem was zulächelst oder sowas, kommt es halt einfach nicht so direkt zurück. Deswegen ja, ist das, glaube ich, was, da darf man sich nicht so auf den direkten Beweis verlassen. Gleichzeitig darf man die direkten Beweise auch sehen, weißt du?
Absolut. Absolut. Da kommt die Dankbarkeit wieder ins Spiel.
Yes.
Mein Lieber, danke, dass du hier warst und ja, diese Geschichte mit uns geteilt hast. Und danke auch tatsächlich, dass du so ein toller Kollege bist. Und ja, wir da gemeinsam auf ganz unterschiedliche Weise dann doch in die gleiche Richtung gehen. Und an alle, die zugehört haben, wir wünschen euch jetzt noch einen wunderschönen Tag, Abend, wo auch immer du gerade bist. Ciao.